Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Hier spricht Mella, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sitze ich hier mit der lieben Ann-Kathrin Seibel. Das wird eine coole Folge, muss ich sagen. Sie ist nämlich Mama von 3 Kindern, unter anderem von Zwillingen. Das ist schon mal so ein Thema, was mir unter den Fingernägeln juckt. Dann ist sie Autorin. Sie hat auch was mitgebracht, wird uns eine kleine Geschichte vorlesen. Und ist auch Ausrichterin von Mamakuren. Ich denke mir direkt so, oh, kann ich irgendwie dabei sein? Das werden wir auch gleich erfahren. Genau, liebe Ann-Kathrin, stell dich gerne selber vor und schön, dass du dabei bist.
Genau, du hast eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Dreifach Mama, die Zwillinge wurden im ersten Lockdown geboren. Und dann gibt es noch einen großen Bruder dazu. Und ich bin auch Psychotherapeutin und habe so ein bisschen Fokus quasi nach der Geburt der Kinder auch darauf gelegt, dass ich mich ein bisschen mehr mit Mamas beschäftigen möchte und auch mit Mamas gern zusammenarbeiten möchte und habe da die Mini-Mama-Kur ins Leben gerufen, die im Moment nur in Brandenburg angeboten wird, aber es ist geplant, zum Beispiel nächstes Jahr vielleicht auch in der Nähe von München. Genau, und dann habe ich, um nicht so völlig wahnsinnig zu werden mit 3 Kindern und Arbeit und Ausgleich zu schaffen, irgendwann wieder angefangen zu schreiben. Nicht, weil ich so viel Zeit und Energie hatte, sondern weil ich einfach echt gemerkt habe, ich brauche nochmal für mich was, einen Ausgleich, wo ich kreativ sein kann, was mir einfach nur Freude macht. Und da habe ich wieder angefangen zu schreiben und habe jetzt den Kurzgeschichtenband Reiß dich zusammen rausgebracht über Tradition im Self-Publishing. Das sind Kurzgeschichten übers Muttersein, vor allem über Erschöpfung, ambivalente Gefühle, intensive Gefühle, also nicht alles so rosa-rot. Da geht es so ein bisschen ans Eingemachte, aber ich habe schon sehr positive Rückmeldungen erhalten, dass sich da Mamas wohl teilweise wirklich sehr gut wiederfinden können.
Das sind 13 Kurzgeschichten, hatte ich, glaube ich, gelesen, auch von unterschiedlichen Müttern oder alles aus deinen Erfahrungen?
Unterschiedliche Mütter, also das ist keine Autobiografie. Natürlich kann man sich vorstellen, dass da auch persönliche Erfahrungen mit reinfließen. Also ganz viele Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, die man da so liest, die kenne ich natürlich zum Teil auch, aber eben auch nicht alles.
Sehr schön. Willst du uns direkt mal abholen und deine Auswahl präsentieren?
Ich dachte mir, weil das Buch ja auch den Titel trägt, Reiß dich zusammen, das ist der Titel einer Kurzgeschichte, dass ich jetzt aus der Kurzgeschichte auch einen kleinen Ausschnitt lese. Ich kann die nicht ganz vorlesen, das würde jetzt ein bisschen zu lange dauern, aber ich lese einen kleinen Ausschnitt und dann kriegt ihr vielleicht so einen Eindruck davon, wie ich schreibe und worum es da so geht. Als die Tür zur Toilette aufgeht, ist sie mit einem Satz drin, knallt die Tür zu, setzt Emma auf den Boden, reißt sich hektisch die Unterhose runter, aber zu spät. Ein kleiner Strahl, den sie mit ihrem nichtsnutzigen Beckenboden nicht mehr zurückhalten kann, landet in der cremefarbenen Unterhose. Scheiße, rutscht es ihr raus. Emma schaut sie an. Zum Glück versteht sie noch nichts und erinnert noch viel weniger. Sie stützt den Kopf in die Hände. Der Schlüpfer ist zu nass. Den kann sie nicht mehr anziehen. Sie stopft ihn zwischen die sauberen Handtücher im Unterschrank, steht einen Moment unschlüssig an der Tür. Wenn sie jetzt so rausgeht, ist sie unten ohne. Aber sie muss erst in ihr Schlafzimmer, um eine frische Unterhose zu holen. Sie spült, setzt sich Emma wieder auf die Hüfte, streicht das Kleid glatt, atmet einmal tief durch und rennt zwischen lachenden Kindern und plappernden Eltern ins Schlafzimmer. Im Vorbeilaufen sieht sie den Jungen, der vor den Bildbänden hockt und die Seiten verknickt. Sie wirft ihm einen wütenden Blick zu. Er starrt unbeeindruckt zurück. Mama, wann gibt es den Geburtstagskuchen? Gleich, mein Schatz. Papa müsste auch jeden Moment da sein. Henry schnauft enttäuscht, dreht sich um und ist wieder verschwunden. Emma wird quengelig. Sie will an die Brust. Also bleibt sie im Schlafzimmer auf der Bettkante sitzen und legt sie an. Von draußen dringt Stimmengewirr herein, die Musik ist ausgegangen. Warum ist sie ausgegangen? Irgendwo zerspringt ein Glas auf dem Boden. Im nächsten Moment ertönt Emilys Stimme. Weiß jemand, wo Charlotte ist? Oder ein Kehrblech? Charlotte atmet flach. Sie merkt es nicht. Sie merkt nur das Ziehen in der Brust, während das Baby trinkt, und das Ziehen im Rücken zwischen den Schulterblättern. Sie hat das Gefühl, einen Tunnelblick zu bekommen, und sie ist unendlich müde. Am liebsten würde sie sich jetzt hinlegen und 3 Tage schlafen, ohne dass jemand sie aussaugt. In dem Moment geht die Tür auf. Emily, da bist du ja. Wo habt ihr denn ein Kehrblech? Ich komme. Ein Vater, Tobias vielleicht. Wir haben überlegt, ob wir Stopptanz mit den Kindern spielen sollen. Sie scheinen sich allmählich etwas zu langweilen. In den Mundwinkeln ziehen sich Speichelfäden, während er spricht. Sie kann nichts dagegen tun. Sie kann nur auf diese weiße Spucke starren. Wir machen noch Spiele, keine Sorge. Aber der Plan ist erstmal Kuchen und Geschenke, dann die Spiele. Und wann gibt's den Kuchen? Fragt Tobias vielleicht. Sie zieht die Mundwinkel nach oben, wie eingeübt, wie aufgemalt, und verschwindet mit Emma in der Küche. Als sie die Kerzen auf dem Kuchen verteilt, fängt sie den Blick der Mutter mit Goldrandbrille ein. Sie hört sich selbst sagen, ich habe weniger Zucker reingemacht, als im Rezept stand. Das ist gelogen. Oder doch nicht? Sie weiß es nicht mehr. Sie fühlt sich wie in einem Nebel. Sie spürt den Druck auf der Brust. Emma quengelt zu ihren Füßen. Sie greift nach ihrem Handy und versucht, Jakob zu erreichen. Er springt nur die Mailbox an. Wo bist du? Schreit sie. Der Kuchen kommt jetzt.
Danke. Ich musste einerseits schon richtig mein Lachen unterdrücken. Danke dafür. Oh, ich habe mich auch bei so vielen Textstellen wiedererkannt. Auch der Einstieg ist so gut. Ich wusste erst nicht, ob es die Mama oder die Tochter ist, die das Pippi nicht zurückhalten kann.
Ah,
auch
ja,
total
ja.
Gut gemacht. Oh Mann, ey. Wir haben auch extra so eine Kommode vor dem Badezimmer stehen, wo ich immer meine Klamotten drin habe, damit ich eben nicht ins Schlafzimmer rennen muss. Ja, geil. Also super gut beschrieben. Passt das einfach zusammen. Auch diese Vergesslichkeit. Es geht mir immer noch genauso.
Also es ist eben so der Kontext, es spitzt sich natürlich noch zu. Geburtstag, ne, vom Kind ausrichten und man muss arbeiten und Großeltern hatten auch keine Zeit, weil sie nicht vor Ort sind, zur Unterstützung anzureisen und so. Und dann spitzt sich das immer weiter zu und erst hat sie alles noch super im Griff und dann kippt es so langsam. Und genau, ich finde das einfach auch nochmal so sehr bezeichnend, ne, dafür, ja, was wir alles immer wieder so zwischendurch leisten müssen, unter welchen Umständen auch, also auch körperlich, was ist da vielleicht noch für Schlafmangel und Schmerzen und Krankheiten oder den nicht funktionierenden Beckenboden oder so, ne, was das alles irgendwie, was ja auch so unsichtbar oft ist und vielleicht nicht immer drüber gesprochen wird.
Ja.
Und genau, der arbeitende Papa, der viel zu spät irgendwie dazukommt und sie alles alleine vorbereitet. Ne? Also es ist bei uns jetzt nicht so, das ist zum Beispiel jetzt nicht autobiografisch, der Papa ist bei uns super involviert, der macht total viel. Ne? Aber ich glaube, dass das viele kennen, so, ne? Wenn die Rollenverteilung zu Hause noch so ist, ne? Dass die Mama
auf jeden
ganz
Fall
viel macht und der Papa irgendwie viel arbeitet.
Kannst du uns noch mal kurz abholen, wie alt deine Kinder jetzt genau sind und wie alt auch der Große, glaube ich, war, als die Zwillinge sich angekündigt haben?
Mhm. Ja, also der Große ist jetzt 8, das heißt, er war 3, als die Zwillinge gekommen sind und die werden jetzt 5. Also die sind Ende des Monats haben sie Geburtstag.
Sehr schön. Mein Freund und ich, wir haben ja ein Kind, der ist 1,5 und wir sind so momentan schon in der Phase, zweites Kind, ja, nein, wann ist ein guter Zeitpunkt? Wie war es für euch, als plötzlich Zwillinge sich angekündigt haben? Kann sich noch genau dran erinnern, als dieser Moment war, vielleicht beim Ultraschall oder so?
Ich wusste es vorher schon.
Ach echt?
Die Sache ist, also wir haben Zwillinge in der Familie. Mein Papa war Zwilling und trotzdem hatte ich ja beim Großen auch nicht die Eingebung oder das Gefühl, das könnten jetzt 2 sein. Aber als ich dann das zweite Mal schwanger war, da habe ich tatsächlich vorher schon so ein Gefühl gehabt und auch mit meinem Mann drüber gesprochen. Also es waren verschiedene Sachen. Erstens hatte ich so das Gefühl, dass der Bauch irgendwie schneller wächst als bei der ersten Schwangerschaft. Dann hatte ich den Großen gefragt, was er sich mehr wünscht, ein Bruder oder eine Schwester. Und er hat immer gesagt, ein Bruder und eine Schwester. Und ich habe mal den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, sag das nicht so laut. Und er war nicht davon abzubringen. Und dann hat mich mein Mann auch gefragt, was ich für ein Gefühl habe, was es wird. Und da konnte ich bei der ersten Schwangerschaft direkt sagen, es wird ein Junge. Und es war auch so. Und bei der Schwangerschaft habe ich tatsächlich mich reingespürt und hatte kein Gefühl und habe dann auch zu meinem Mann gesagt, ich kann es dir nicht sagen, es könnte beides sein.
Wow.
Und dann lag ich auf diesem Stuhl von der Frauenärztin und ich war mega aufgeregt, weil ich wusste schon, ich hatte schon ein Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Ich wollte jetzt nur noch mal hören, dass es wirklich nur ein Herz ist, das da schlägt. Aber das, kam dann anders. Sie guckte mich da mit großen Augen an und guckte nochmal hin und dann habe ich schon angefangen zu heulen. Da wusste ich schon, was Sache ist.
Wow.
Ja.
Wie seid ihr damit umgegangen? War da die Freude erstmal trotzdem extrem da oder gab es schon eine Vorahnung, dass das anstrengend werden könnte?
Absolute Panik. Absoluter Panikmodus. Es ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn es die erste Schwangerschaft ist, wenn man noch keine Kinder hat.
Mhm.
Dann hat man ja einfach wirklich noch keine Ahnung. Wir hatten schon ein sehr intensives erstes Kind Und mein Mann hätte am liebsten früher schon nachgelegt und ich habe immer gesagt, auf gar keinen Fall. Also ich war noch am Stillen und ich war noch fix und alle und der war so sehr auch bewegungsintensiv und wenig geschlafen und ich habe sehr lange gestillt und so. Also ich war wirklich fertig, da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Jetzt so einen kurzen Abstand wie zwischen mir und meiner Schwester oder meinem Mann und seiner Schwester. Und dann haben wir aber irgendwann, oder habe ich irgendwann gesagt, auch jetzt noch mal ein einfaches Mädchen hinterher. Das war so der Wunsch. Genau, dementsprechend wusste ich ja schon so ein bisschen, was auf mich zukommt, wenn man auch trotzdem nicht weiß, wie es mit Zwillingen dann nachher ist. Aber ich wusste ja schon, wie anstrengend so die ersten Monate und Jahre sind. Und dadurch, dass wir hier in Berlin wohnen, alleine, ohne Familie, ohne familiäre Unterstützung, ich sowieso schon lange überlegt habe, wegzuziehen, vielleicht auch näher an die Familie, war sofort der erste Gedanke, wir müssen hier weg, wir müssen näher an die Familie ziehen, sonst schaffen wir das nicht. Und dann hat sich das aber natürlich alles nicht so einfach und auch nicht so schnell gestaltet und wohin und auch mit den Jobs und so weiter. Und dann kam ja auch Corona, dann hatte sich sowieso vieles ziemlich lange erledigt. Worüber ich mich natürlich gefreut habe, ist, dass die sich so gut entwickelt haben und dass es denen so gut ging. Weil das ist eben auch bei Zwillingen natürlich so, dass es sofort eine Risikoschwangerschaft ist. Und selbst da, wo ich noch relativ entspannt war vielleicht, wo ich ein gutes Gefühl hatte, ich immer gemerkt habe, dass die Frauenärztin zum Beispiel immer sehr schnell so alarmiert war und angespannt war und dass viel mehr Kontrolluntersuchungen und dass man einfach auch das so mitkriegt, ja, das ist eine Risikoschwangerschaft und ja, da gibt's häufig Komplikationen, da gibt's häufig einen frühzeitigen Abgang von einem oder dass einer sich irgendwie entwickelt und der andere nicht oder sehr, sehr hohes, sehr frühes Frühgeburtenrisiko und was heißt das, wie früh, wie lebensfähig sind die dann schon? Also das ist so ein riesen Damoklesschwert, was so schwebt, das auch nicht unbegründet ist. Und damit geht dann schon mal unabhängig davon, dass zwei Kinder in dir wachsen und das auch eine riesen Herausforderung für den Körper ist, geht halt geht einiges an Sorgen auch mit einher. Also die wären fast in der 31. Schwangerschaftswoche gekommen. Da war ich, dann hatte ich schon verkürzten Gebärmutterhals und war im Krankenhaus und habe schon Wehen gekriegt und habe gemerkt, wie ich auch Panik gekriegt habe, weil die Schwangerschaft, nee, nicht die Schwangerschaft, die Geburt vom ersten für mich nicht so schön war, weil die Nabelschnur zu kurz war, der ist immer stecken geblieben. Ich habe gemerkt, dass der Körper sich sofort wieder daran erinnert hat und sofort in Panik gekommen ist. Und dann haben die aber die Lungenreife gespritzt und einen Wehenhemmer und der hat zum Glück angeschlagen. Und dann war ich erstmal, ich glaube, 9 Tage im Krankenhaus, was natürlich auch hart war, weil ich in der Zeit den Kleinen kaum gesehen habe. Ich habe den wahnsinnig vermisst, aber ich war natürlich froh um jeden Tag, den die noch drin geblieben sind. Und dann habe ich ab da, durfte ich sogar nochmal nach Hause, da hat keiner mit gerechnet, weil ich halt jeden Tag Wehen hatte. Und ja, natürlich immer so die Frage, spüre ich sie, geht es denen gut? Ja. So, oh also Gott, es ist einfach eine doch sehr große Anspannung. Es geht nur darum, die möglichst so lange wie möglich drin zu lassen, damit sie halt schon gut lebensfähig sind und damit man halt, was ja viele Zwillingseltern haben, möglichst nicht wochenlang irgendwie in die Neonatologie pendeln muss, die Kinder nicht mit nach Hause nehmen kann, die irgendwo da in einem Brutkasten sieht und auch sich Sorgen macht und Angst hat, wie die sich entwickeln und ob alles okay ist und so. Ne? Und möglichst positiv bleiben und möglichst irgendwie sich viel ausruhen und sich nicht bewegen und das Beste hoffen. Und dann bin ich tatsächlich nochmal nach Hause gekommen und wir wohnen im 4. Stock ohne Aufzug. Das heißt, wir haben in jedem Stockwerk haben wir einen Stuhl stehen gehabt, damit ich hier innerhalb von einer Stunde oder so, ich konnte mich kaum bewegen. Ne? Also ich hatte ständig Wehen, wenn ich mich ein bisschen mehr bewegt habe. Und dann habe ich tatsächlich noch 5 Wochen hier auf der Couch gelegen zu Hause. Also bis zu 37,0 und jeden Tag Wehen, wenn ich mich ein bisschen mehr bewegt habe, noch mehr. Jeden Morgen bin ich wieder aufgewacht und dachte, krass, sie sind immer noch drin. So, ja, und dann ist es tatsächlich dann zum geplanten Kaiserschnitt 37,0 gekommen und denen ging's gut, aber da war dann halt auch schon Corona. Ne? Also das war alles
was für eine Geschichte.
Sehr aufregend.
Ey, da sieht man auch mal direkt, was für eine Tortur als Mama man da auf sich nimmt, oder? Hm. Also ich weiß noch, ich habe früher so gerne Hanni und Nanni geschaut und fand das immer so wahnsinnig toll, die Vorstellung von Zwillingen. Hätte mir das auch gewünscht, bis ich dann irgendwann älter, reifer oder auch Assistenzärztin wurde, auch für Gyn und Geburtshilfe, ja, und wusste, was für Risiken da dann mit reinspielen. Ja, wirklich, ey, Wahnsinn. Wie ging es dir zu dem Zeitpunkt wirklich? Also hat das schon sehr an dir genagt? Du hast es ja schon so ein bisschen beschrieben.
Natürlich, also die Sorgen, also das ist ja immer dieses Zweischneidige, sich dann zu belesen. Mhm. In Internetforen zum Beispiel, ne? Also irgendwie zu gucken, wie ist es denn bei anderen Zwillingsmamas so gelaufen? Also auch um sich zum Beispiel zu entscheiden, natürliche, also spontane Geburt oder Kaiserschnitt, wenn man sich denn entscheiden kann und so. Und dafür muss man ja so ein bisschen auch mal vielleicht hören und lesen, wie es bei anderen Zwillingsmamas war, um sich eine Meinung zu bilden, um eine Entscheidung zu treffen und so weiter. Und das ist natürlich immer sehr zweischneidig, wenn man da ständig liest, sie sind viel zu früh gekommen und das kam dann an Komplikationen hinterher und so. Da kriegt man halt schon einfach Angst. Das war eine viel größere Angst in der Zwillingsschwangerschaft, auch begründet natürlich, als bei dem ersten Kind. Gleichzeitig war ich dann einfach, also muss ich auch sagen, dass es aus der Sicht super gelaufen ist bei uns, ne? Also 37,0 ist natürlich total gut. Die Kleine hatte musste kurz Atemhilfe kriegen sozusagen am Anfang, ne? Aber da habe ich mir auch keine Sorgen eigentlich gemacht, weil ich sie auch ganz kurz gehört habe. So hätte ich sie gar nicht gehört, hätte ich mir, glaube ich, mehr Sorgen gemacht, als sie kurz weggebracht haben. Kaiserschnitt ist auch nicht schön. Spontane Geburt war für mich aber auch nicht schön. Also das war schon heftig. Also genau, das war das, wofür ich sehr dankbar war, ne? Dass ich dann da zwei gesunde Babys liegen hatte und die auch zugenommen haben und getrunken haben und alles, was man, ne, selbstständig atmen konnten, selbstständig die Temperatur halten und so. Alles, wovor man so ein bisschen Angst hatte, ist bei uns gut gelaufen. Gleichzeitig war halt Corona. Das heißt, die letzten Tage, die ich hier auf dem Sofa lag, war mein Mann in Quarantäne, der Lehrer ist. Und hätte, wenn jetzt die Zwillinge kommen, nicht mit ins Krankenhaus gedurft. Und das war ein riesengroßer psychischer Stress. Mhm. Das war ja noch die Zeit, das war der erste Lockdown. Ne? Da konnte man ja noch nirgendwo testen, wo wir verzweifelt versucht haben, ihn irgendwo testen zu lassen. Der Nachbar von uns ist Arzt, der hat uns dann das besorgt. Dann mussten wir aber eine Woche auf das Testergebnis warten. Wir haben jeden Tag zweimal da angerufen. Ich hatte jeden Tag Wehen. Die Zwillinge hätten jederzeit kommen können. Und dann dieser Gedanke, ich muss zwei Kinder alleine im Krankenhaus auf die Welt bringen, ohne dass mein Mann mit dabei ist, war so ein bisschen beängstigend.
Ja, Nervenkitzel.
Dann war halt auch alles drumherum, ne? Also die Großeltern hatten eigentlich geplant, ein halbes Jahr drumherum sozusagen mal zur Unterstützung zu kommen, weil sie gesagt haben, das ist natürlich krass und auch für den Großen, dass man den mal zur Kita bringt und abholt und so. Das ist halt alles weggefallen. Also die Großeltern haben die Babys in ihrem ersten Lebensjahr zweimal gesehen. So. Und die Kita war zu. Und mein Mann konnte nicht im Krankenhaus bleiben. Er durfte dann.
Ich krieg schon Stress beim Zuhören. Oh Gott.
Also er konnte mit zur Geburt, ja, aber diese eine Woche, wo ich nicht wusste, ob ich nicht nachts Wehen kriege und ins Krankenhaus muss, um Zwillinge zur Welt zu bringen und mein Mann darf nicht mit, das war also eine der schlimmsten Wochen. Ich habe immer noch versucht zu atmen und ruhig zu bleiben, damit die Zwillinge möglichst lange drin bleiben. Und dann durfte er mit zur Geburt, also zum Kaiserschnitt, musste dann aber am selben Tag auch wieder nach Hause. Und dieses Familienbett, Familienzimmer, ne, was man eigentlich dringend nach dem Kaiserschnitt braucht, ich konnte gar nichts. Also ich konnte wirklich nicht einmal im Krankenhaus gewickelt. Das haben immer die Schwestern gemacht. Ich bin unter wirklich kaltem Schweiß aufgestanden, um zur Toilette zu gehen. Man kommt ja nicht mal hoch. Ne? Und dann muss man sich nicht nur um ein Kind, sondern um zwei kümmern. Das ist körperlich einfach eine Riesenherausforderung. Und wenn mein Mann da gewesen wäre mit Familienzimmer und gleichzeitig die Großeltern zu Hause, die den Sohn betreuen, der tagsüber in der Kita ist, aber nachmittags dann eben, dann wäre das auch nochmal was anderes gewesen. Aber so war ich da 5 Tage mit den beiden alleine. Mein Mann war im Lockdown mit Kind, wo die Kita zu war. Und die ersten Wochen war der ja auch noch mit zu Hause, der große Bruder. Also es hätte keinen schlechteren Zeitpunkt gegeben, als diesen, um nochmal Zwillinge zu kriegen. Und gleichzeitig, ne, also auch dieses, dass wir nach 5 Tagen nach Hause konnten, ne, die nicht auf die Neonatologie mussten, es den beiden gut ging.
Ja, ja.
Ne? Also das ist ja auch das, was man dann am Anfang so sehr im Blick hat. Ne? Hauptsache, die Babys sind gesund. Ja.
Ja, ich glaube, sowas ist auch total wichtig, was einen irgendwie so aufrecht erhält und irgendwie so einen gewissen Anker irgendwie darstellt, oder? Kann ich mir vorstellen. Aber dann ging es natürlich direkt weiter, wie du erzählt hast. Ich glaube mal, ich kann mir das schon so ein bisschen erschließen, dass dein Buch dann entstanden ist, so auch vielleicht nach dem ersten Babyjahr oder so. Wie habt ihr überlebt im ersten Babyjahr mit diesen ganzen Voraussetzungen? Ihr hattet keine Hilfe von außen. Habt ihr euch dann irgendwie Hilfe geholt? Wie habt ihr das geschafft?
Corona hatte wirklich für uns nichts Positives, außer, ja, ich habe das auch teilweise anders von Familien gehört. Das hat mich sehr gewundert. Ich hab mal irgendwann mit einer ehemaligen Schulkameradin gesprochen, die meinte, auch für uns war das super. Also wir haben da das Haus am Waldrand und der Mann war auf einmal auch, der Papa war auch ganz viel zu Hause und wir haben ganz viel intensive Familienzeit gehabt und sind ständig in den Wald gegangen und so. Also für uns war das ziemlich entspannt. Also wie krass unterschiedlich das auch ist, ja, je nachdem, wie das Leben halt wo und wie das Leben gerade spielt. Wir sind im vierten Stock ohne Aufzug. Wir haben unsere Kinder eine halbe Stunde am Tag auf den Balkon gestellt. Wirklich. Also den Großen mit Kreide in der Hand oder so, damit er irgendwie was zu tun hat. Oder wir haben Autos auf der Straße gezählt, damit er mal eine halbe Stunde frische Luft kriegt, weil ja die Spielplätze dann auch zwischendurch abgesperrt waren und all solche Scherze. Also wenn du in der Stadt wohnst, ohne Garten, und ohne Familie, wo man da ja am Anfang auch noch viel Abstand gehalten hat vor den Impfungen und sowas alles, ne, ohne die Unterstützung, ohne dass du mal schnell in die Natur kannst oder in den Garten, dann war das halt mit drei kleinen Kindern einfach natürlich nochmal zusätzlich eine Riesenherausforderung.
Hier eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar geht's um ein Spielzeug, das wir auch zu Hause haben. Das Babystapelpuzzle Vogelnest aus der Ravensburger Baby- und Kleinkindreihe Play Plus. Und das brauchen wir auch fast jeden Tag bei uns zu Hause. Dieses Vogelnest-Babypuzzle, das ist ein süßer, eiförmiger Rasselvogel, der in so eine Art Eierbecher passt. Noch drei runde Förmchen dazu und ein Aufbewahrungstuch. Die Silikonteile sind alle hübsch und weich und können aufeinander gestapelt und ineinander gesteckt werden. Das mit dem Stapeln und Sortieren, das wird für meinen 1,5-Jährigen jetzt erst so langsam interessant. Vorher war es eher reinbeißen, durch die Gegend werfen, oh yes, und mit in die Badewanne nehmen. Aber wirklich unverzichtbar geworden ist für uns dieser Eierbecher. Wenn ich mir nämlich morgens meine Milch aufschäume für meinen unverzichtbaren Kaffee, kriegt der Kleine auch ein bisschen was da rein. Und er ist dann immer richtig stolz und fühlt sich auch total wichtig. Ist zwar eine kleine Sauerei, aber die Vogelnestteile sind ja spülmaschinenfest. Also von mir eine ganz klare Kauf- oder Ostergeschenkempfehlung für das Babystapelpuzzle Vogelnest und sowieso für die ganze Ravensburger Play Plus Reihe mit Baby- und Kleinkindspielsachen und auch Büchern. Die durfte ich nämlich mal mit einer Freundin testen und da war auch der Entwicklungspsychologe Professor Gerd Westermann im Mama Talk zu Gast. Das war die Episode Kinder spielen fördern aus November. Hört da auch gerne mal rein.
Das einzig Gute für Corona, also was Corona uns gebracht hat sozusagen, war in der ersten Zeit, dass der Papa ja zu Hause war, auch als Lehrer und die ja versucht haben mit Online-Unterricht und so, das irgendwie abzubauen. Das heißt, dass er dadurch anfangs noch ein bisschen mehr zu Hause war. Ne? Ansonsten, wir hatten bei dem Großen schon eine Leihoma, ne, die wir über eine Organisation Welcome damals uns organisiert haben. Wir hatten beim Großen auch schon eine Babysitterin, zu der er immer einen super Draht hatte, die jede Woche gekommen ist einmal. Und wir haben immer eine Haushaltshilfe, sonst wären wir hier untergegangen. Ne? Also die Leihoma zum Beispiel haben wir uns auch wieder organisiert. Das musste dann natürlich eine sein, die sich Zwillinge zutraut, aber die hatte auch schon mehrere Mehrlingsfamilien betreut. Die war super tough und die ist uns ganz lange erhalten geblieben, weil die uns so ins Herz geschlossen hat. Eigentlich hätte sie ein Jahr, glaube ich, aufgehört. Und dann sagte sie irgendwann, ja, eigentlich ist ja jetzt langsam Schluss, aber wir haben gerade wegen Corona nicht so viele Anfragen, deswegen komme ich noch ein bisschen länger. Da bin ich der erstmal heulend in die Arme gefallen, weil ich gar nicht wie ich das ohne sie machen soll. Selbst wenn sie nur einmal, glaube ich, die Woche für ein paar Stunden mit denen dann rausgegangen ist, aber das ist ja schon besser als nichts. Und die sind dann wirklich noch bis vor kurzem, also bis zum vierten Lebensjahr oder so, der Zwillinge dann erhalten geblieben. Aber die hat selber so viele Enkelkinder und ist natürlich auch nicht jünger geworden, dass sie sich dann jetzt langsam so zurückgezogen hat. Aber ohne sie, ohne die Haushaltshilfe, also zum Beispiel hat ja unsere Putzfrau damals 10 Stunden unseren Dreijährigen betreut, als wir im Krankenhaus waren zur Geburt. Ne? Also wir hatten ja neben Großeltern nicht kommen, keiner da. Mein Mann ist mitgekommen für den Kaiserschnitt natürlich. Er war 10 Stunden im Krankenhaus. Wer betreut, wenn die Kita zu ist und die Großeltern nicht kommen können? Bitte den großen Bruder, ja. Und dann haben wir das mit der Putzfrau, die uns schon jahrelang kannte und die unser großer Sohn auch gut kannte. Genau, war die 10 Stunden dann an dem Tag.
Krass, so wichtig merke ich gerade, dass Sie mal drüber sprechen, auch jetzt gerade, wo das alles erstmal in die jüngste Vergangenheit gerutscht ist, dass man diese Themen nochmal hervorholt, oder? Ich hatte noch nie im Blick, wie das sein könnte. Oder stell dir mal vor, viele kriegen ja auch noch im kleineren Alter Kinder, dass das Geschwisterkind quasi noch jünger ist. Da müssen auch erstmal feste Bezugspersonen etabliert sein, dass man sowas über 10 Stunden oder länger irgendwie gewährleisten kann. Oder die erneut werdende Mama ist dann halt alleine bei der Geburt, wenn der Papa dann zu Hause sein muss. Das sind ja Umstände. Danke fürs Teilen.
Wenn ihr überlegt, ne, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also die Frage ist ja auch, man kann es ja nicht immer so planen. Ne? Manchmal versucht man es ja auch monatelang und es klappt nicht. Aber man kann sich natürlich so innerlich darauf einstellen, ab jetzt würde es passen, fänden wir es schön. Meine Schwester und ich sind 1,5 Jahre auseinander. Mein Mann und seine Schwester sind 1,5 Jahre auseinander. Ich hätte mich erschossen. Auf gar keinen Fall.
Same.
Das heißt ja auch, also man muss ja auch erstmal, ich finde, ne, 9 Monate kommt, 9 Monate geht's. Also das war tatsächlich bei mir so, 9 Monate mindestens nach der ersten Schwangerschaft, bis der Körper wieder einigermaßen im Lot war, auch hormonell. Dann hast du natürlich, je kleiner die Kinder sind, immer noch mehr Schlafstörungen, ne, noch mehr Schlafmangel. Du hast natürlich noch mehr Infekte, ne, und das Kind wird vielleicht noch gewickelt. Wir hatten damals zum Beispiel auch die Hoffnung, dass der Große dann schon aus der Windel raus ist. War nicht so, natürlich nicht. Genau, der wurde zwar am Anfang zum Beispiel noch mitgewickelt, der Große, aber ich glaube nach einem halben Jahr oder so war er zumindest dann tagsüber aus der Windel raus. Das sind alles so Sachen, ne, wo ich denke, je mehr Abstand dazwischen ist, desto einfacher ist es, glaube ich, für die Mutter und den Vater. Und ich empfinde das jetzt auch so, jetzt zum Thema Spielkameraden, ne, irgendwie ähnliches Alter oder so. Der Große ist 8, der Kleine ist 5, die sind hier so Best Buddies. Also die spielen halt toll zusammen auch, ne?
Das ist ja immer so ein Gedanke, auch dass alle möglichst einen kleinen Abstand wollen, damit die so schön zusammen spielen, aber geht auch mit mehr Abstand.
Ja, also ich meine, wenn die jetzt 10 Jahre auseinander wären, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger, ne? Aber der Kleine spielt jetzt auch schon Brettspiele mit dem Großen, die spielen schon Schach zusammen. So. Das ist natürlich ein bisschen schwierig für den Kleinen, aber dann will das dann auch immer alles wissen und lernen und will mit dem Großen zusammen spielen und dann lernt er das halt schon früher irgendwie.
Sehr schön. Okay, ich wollte unbedingt nochmal auf den Titel des Buches zu sprechen kommen, Reiß dich zusammen. War das auch so ein Satz, den du dir öfter in dieser Phase sagen musstest, weil es einfach so anstrengend war? Und ich kann mir nur annähernd vorstellen, also ich kenne es nur vom Leben mit einem Kind, dass ich eben auch diese Glaubenssätze noch mit mir rumtrage. Ich muss funktionieren, meine Gefühle sind nicht so wichtig. Sowieso als Frau sind das ja auch total viele unbewusste Themen, die als Mutter, finde ich, sich irgendwie nochmal multipliziert haben. War das so ein Satz, der dich begleitet hat? Und wenn ja, gab es dann auch irgendwie Tiefpunkte, wo es einfach nicht mehr ging, dieses Reiß dich zusammen?
Naja, es ist halt so, man muss ja sagen, ich musste funktionieren.
Mhm.
Also es waren 2 Babys und ein Kleinkind zu versorgen. Es gab keine Alternative. Also es ist nicht im Sinne von reiß dich zusammen und back jetzt diesen Einhornkuchen, der eigentlich nicht sein muss.
Ja.
Also im Sinne von, man könnte irgendwelche Ansprüche runterschrauben oder so, ne? Sondern es war so, es war wahnsinnig anstrengend, es war eine wahnsinnige Erschöpfung, eine wahnsinnige Überforderung häufig, so ungefähr bis die Zwillinge so 3,5 waren. Da wurde es dann, fand ich, besser. Erstens, weil der Schlaf zum Teil besser wurde. Die Kleine ist bis vor kurzem noch jede Nacht zu mir gekommen. Jetzt seit ein paar Nächten nicht mehr. Ich traue dem Braten noch nicht. Aber ich habe ja seit 8 Jahren den Schlafmangel. So, ne, seit 8 Jahren diese Einschlafbegleitung jeden Abend. Was aber der Papa auch mitmacht, jetzt bei den Zwillingen auf jeden Fall. Die vielen Infekte. Ne, ich finde, dass das einen echt umhaut. Und das ist ja einfach auch während der Kleinkindzeit, also hatte ich neulich eine Studie zu gelesen, in der Krippenzeit, die Krippenkinder sind halt 2,5 Mal häufiger krank als die, die zu Hause betreut werden in dem Alter, haben dann wohl in der Grundschule ein bisschen besseres Immunsystem, aber es ist tatsächlich so, ne, die Krippenzeit, da gibt es einfach deutlich mehr Infekte, wenn die Kinder fremd betreut werden. Und so haben wir das ja auch erlebt. Also wir waren nur krank. Es gab Zeiten, da waren wir von Oktober bis Mai die ganze Zeit alle nur krank. Also immer eine Sache kam nach der anderen. Plus dieser immense Schlafmangel, also gerade bei Zwillingen ist es ja auch nochmal so, es ist alles massiver. Es ist ja schön, wenn das eine Baby jetzt endlich wieder schläft, aber dann wird das andere wach. So, also es ist einfach eine wahnsinnig anstrengende Zeit gewesen. Und was war jetzt nochmal deine Frage?
Ob es einen Tiefpunkt gab und wenn ja, wie du rausgekommen bist oder auch was du für Tipps hättest, wie man damit umgehen kann als Psychotherapeutin vielleicht auch, um das vielleicht direkt ein bisschen größer zu machen.
Du hattest gefragt wegen dem Titel Reiß dich zusammen. Also ich musste mich genau zusammenreißen, weil zwei Babys und ein Kleinkind zu versorgen waren und es keine Alternative gab. Also unter anderem auch durch Corona, ne? Die Großeltern nicht unterstützen konnten. Und der Mann das alleine ja auch nicht machen kann. Bei mir gab es auf jeden Fall einen Tiefpunkt. Das war ungefähr, also so ein bisschen nach dem ersten Lebensjahr der Zwillinge. Das ist natürlich auch nochmal eine Riesenherausforderung, wenn die mobil werden. Also der häufigste Satz war, ich kann jetzt nicht. Und der häufigste Gedanke war, ich kann nicht mehr. So, ja. Also ja, es war einfach eine tiefgreifende Erschöpfung. Und gleichzeitig muss man immer weitermachen. Weil du kannst ja nicht, es ist ja anders als bei einem Job, ne? Wenn dich ein Job aufreibt, dann kündigst du den, wenn dich ein Partner nervt, dann trennst du dich. Aber du kannst ja nicht deine zwei Babys und das Kleinkind alleine lassen. Was sollst du denn machen? Die müssen halt versorgt werden. Deswegen ist es so dieses reiß dich zusammen. In der Geschichte ist nochmal so ein bisschen anders gemeint, weil die Mama in der Geschichte wirklich auch alles alleine macht. So in Bezug auf den Kindergeburtstag zum Beispiel. Ne? Der Papa ist ja anscheinend da wenig involviert. Die Großeltern kamen nicht. Und sie hat aber auch einen total hohen perfektionistischen Anspruch, dass das alles ganz toll werden soll mit diesem Geburtstag. Alles selbst gebacken und vegan und keine Ahnung. Aber da kann man natürlich so ein bisschen schauen, okay, wo macht man sich selber Stress und wo kann man vielleicht auch versuchen, Ansprüche zu reduzieren, ne, um es sich ein bisschen leichter zu machen. Ich war immer gut in Selbstfürsorge, ne? Also da, das zeigt ja auch Leihoma und Haushaltshilfe und da, wo ich mal einen Spaziergang machen konnte, habe ich einen Spaziergang gemacht. Und sobald es vom Alter her der Zwillinge ging, also auch nach dem Abstillen irgendwann, bin ich dann auch mal eine Nacht weggefahren. Das hat mir mein Mann auch immer ermöglicht, weil er natürlich auch gemerkt hat, wie fertig ich war. Einfach mal wieder eine Nacht durchschlafen und dann mal wieder so ein bisschen sich wie ein Mensch fühlen. Genau, und kurz, also bevor die Zwillinge dann in die Kita gekommen sind, da war definitiv so ein Tiefpunkt, weil ich glaube, dann merkt man nach Monaten von Schlafmangel und Infekten, und ich hatte auch noch so eine Schmerzsymptomatik entwickelt, ne, dass da einfach echt das nicht mehr ging. Also ich konnte aber auch körperlich nicht mehr. Und hatte wirklich so den Gedanken, also entweder gehe ich jetzt in die Klinik, weil ich kann nicht mehr, oder die Kinder kommen jetzt in die Kita. So, also das war dieser eine Gedanke, der mich hat weitermachen lassen. Genau, das ist halt auch so dieses, wann die Kinder dann in die Kita kommen und wann man einen Platz kriegt und so. Ne? Aber ich habe auch so den Eindruck, bei allen Kindern so ab ein Jahr und so 3-4 Monaten habe ich immer gemerkt, die brauchen jetzt langsam ein bisschen mehr. Die brauchen ein bisschen Anregung. Ja. Die haben Bock, die wollen was erleben, die wollen mit anderen Kindern zusammen sein. Und ich kann denen das, und das habe ich beim Großen alleine schon gehabt, ich kann denen das langsam nicht mehr bieten. Ich komme da auch nicht mehr hinterher bei diesem Bewegungsdrang. Und jetzt wäre es so langsam an der Zeit, ne, jetzt würde er davon profitieren oder auch die Zwillinge, ne, in die Betreuung zu kommen, wenn es so eine liebevolle Betreuung ist, wo sie nicht 8 Stunden am Tag gleich hingehen, ne, sondern natürlich altersgerecht.
Sehr schön. Ich sehe, wir haben noch mehr Parallelen. Ich würde nämlich auch das beim nächsten Kind anders machen. Ich bin auch als der Kleine 12 Monate alt war wieder arbeiten gegangen und es war ähnlich eine Herausforderung. Und dann dennoch jetzt rückblickend betrachtet irgendwie zu früh. Genau. Mhm. Wann sind deine Mamakuren entstanden? Kannst du uns was darüber erzählen? Und wann ist die nächste und wo?
Tatsächlich, das war das erste Mal, als ich mal eine Nacht außerhalb geschlafen habe. Da bin ich zum Gut Boltenhof nach Brandenburg gefahren, mag ich sehr gerne. Also es ist ein schöner, umgebauter Hof, leckeres Essen und Zimmer sind gemütlich und so. Und einfach aus der Stadt raus in die Natur, Ruhe, ausschlafen, durchschlafen, super. Und ich glaube, da habe ich damals schon das erste Mal so gedacht, irgendwie sowas müsste man auch anderen Mamas anbieten. Ja? Und es war dann auch in den Jahren darauf so, dass wir immer mal wieder überlegt haben, ne, am Rande, beziehungsweise nicht nur am Rande, über dem Rand der Erschöpfung, was kann man machen? Und natürlich habe dann auch mal überlegt, Familienkur, also alle zusammen oder nur ich mit einem Kind. Und für uns oder für mich kam das aber eigentlich nie in Frage. Also aus verschiedenen Gründen. Wie soll man es machen, wenn die Kinder noch so klein sind? Soll man sich aufteilen? Dann sieht man irgendwie 1 bis 2 Kinder 3 Wochen nicht. Soll man alle alleine mitnehmen? Das Anstrengende für mich waren ja oft die Nächte, das Nicht-Durchschlafen, das ständig hat einer Husten, eine Albtraum, irgendwas ist nass, braucht Nasentropfen. So, also diese Unterbrechung halt in der Nacht, für die man dann ja auch völlig alleine zuständig ist. Wir haben es halt so gelöst, dass ich immer mal wieder ein oder dann irgendwann auch 2 und irgendwann als Unterstützung von Großeltern möglich war und die Kinder alt genug, auch mal 3 Nächte zum Beispiel, wirklich mal alleine rausfahren und dann einfach nur schlafen, 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 Spaziergänge in der Natur, Ruhe, in Ruhe essen, alles in Ruhe lesen, vielleicht ein bisschen schreiben, als ich dann damit angefangen habe, so. Und habe so gemerkt, ja, das würde ich gerne Mamas anbieten. Ich würde es gerne Mamas, die kleine Kinder haben und einfach nur erschöpft sind, einfach mal wieder eine Nacht schlafen wollen oder mehrere Kinder haben, wo man eben nicht einfach mal so 3 Wochen zur Kur fahren kann, dass man denen das eben ermöglicht. Ne? Es ist eine Nacht möglich, wer möchte auch 2, ne, wenn das möglich ist, zu Hause mit den Kindern und so. Ne? Und dann eben 2 Tage so einen Stressbewältigungskurs, den ich von den Krankenkassen habe anerkennen lassen, was aber thematisch auch sehr natürlich auf die Mutterthemen bezogen ist. Ich habe es jetzt erst einmal durchgeführt, ne? Also das muss man auch bedenken. Und jetzt Anfang April findet es wieder statt in Brandenburg und dann wieder Anfang November. Es gibt auch noch Plätze, sind noch Plätze frei.
Interessant.
Ja, es ist natürlich sehr regional gerade beschränkt und begrenzt, ne? Aber ich habe mich schon erkundigt, ich würde es auch gerne in anderen Bereichen Deutschlands anbieten. Und in München wäre es jetzt auch schon fast, oder bei München auf so einem schönen Gutshof, wäre es im März auch fast zustande gekommen. Da waren auch einige Interessentinnen, aber es scheiterte an dem Datum. Der Gutshof hatte nur ein Datum noch frei, wo aber Ferien in Bayern waren. Und da haben dann leider viele doch geschrieben, ah, ich würde so gerne, aber da sind wir nicht da. Das heißt, ich werde versuchen, nächstes Jahr nochmal in Bayern anzubieten, in der Nähe von München. Aber jetzt in Brandenburg Anfang April werden noch Plätze frei. Und das ist halt wirklich schön. Also dieser erste Durchgang, ich habe auch sehr positive Rückmeldungen von den Mamas bekommen. Es ist einfach toll. Also es ist schön, mal rauszukommen, einfach mal runterzufahren, die Verantwortung abzugeben zu Hause, ein schönes Ambiente und eine kleine Mama-Gruppe. Und in diesem Stressbewältigungskurs lernt man natürlich einfach auch nochmal viel. Ne? Also was sind meine Stressoren? Was kann ich da machen? Wo kann ich da einen Fuß in die Tür kriegen? Also es war einfach richtig, richtig schön. Und ich glaube, dass das für die, die erschöpft sind und die mal rauskommen wollen, die mal durchschlafen wollen, aber auch sich austauschen möchten und auch natürlich über diesen Austausch mitkriegen. Es geht ganz vielen Mamas so, ja. Und auch wenn nicht immer alle da so offen drüber sprechen, auch über die Schattenseiten von Mutterschaft, es ist nicht anstrengend, weil wir was falsch machen oder weil wir versagen oder sonst was, sondern weil es einfach fucking anstrengend ist. Es ist so anstrengend in den ersten Jahren. Ja, und das einfach mal anzuerkennen und sich darüber offen auszutauschen und sich auch verstanden zu fühlen und angenommen zu fühlen. Und dann vielleicht noch ein paar Strategien für sich mitzunehmen, wo man nochmal einen Fuß in die Tür kriegen könnte, um was zu verändern. Das finde ich einfach total wertvoll und habe Bock drauf, das weiterzumachen.
Richtig schön. Danke dafür. Bei mir ruft es auch direkt hervor, also ich habe auch schon Nächte alleine verbracht, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich das jetzt wieder mal so rückblickend betrachte, dann bin ich halt auch in die Großstadt gefahren, wir haben ja auch lange in Berlin gelebt, habe dann da Freundinnen getroffen, abends schick essen, irgendwie trotzdem in so eine andere Rolle wieder gerutscht, was auch irgendwie gut hat, aber ich bin tatsächlich nicht so krass erholt wieder gekommen, weil ich glaube, ich diese Punkte vernachlässigt habe, die bestimmt bei so einem Wochenende mega in den Mittelpunkt gestellt werden. Also wirklich erstmal diese Ruhe haben, vielleicht auch bei sich ankommen, in der Natur sein. Das ist auch voll das, was ich eigentlich total viel brauche. Und dann aber in diesen Phasen, wo ich diese seltenen Nächte hatte, natürlich auch meine Mädels sehen wollte und so weiter. Aber sowas habe ich tatsächlich noch nicht gemacht und das spricht gerade ganz viel in mir an. Und ich werde mich auf jeden Fall mal umschauen, was so am 4., 5. April bei mir im Kalender steht. Sonst im November. Ich finde, das ist so eine schöne Schlussphase hier schon. Du hast uns so viele tolle Sachen erzählt. Danke dafür, dass du so offen und ehrlich warst und so tolle Projekte hier ins Leben gerufen hast. Hast du noch irgendwas am Ende, was du den ZuhörerInnen mitgeben willst?
Ja, vielleicht so eine Übung, ne, die ich auch in der Mini-Mama-Kur immer mache. Also wir machen ganz viele Atem- und Achtsamkeitsübungen so zwischendurch auch mal. ich finde eine Übung besonders schön, gerade wenn man so, also Thema Mental Load und immer viel im Kopf haben und nicht abschalten können, ne? Oder auch diesen Wunsch, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das auch nachvollziehen. Ich hatte immer so einen Leidensdruck, weil ich so einen großen Wunsch hatte, die Zeit mit den Kindern mehr zu genießen.
Ja, total.
Einerseits ist ja diese große Liebe zu den Kindern und ich möchte gerne eine schöne Zeit mit denen haben und andererseits diese große Anstrengung, diese Erschöpfung, ständig Geschrei, ja, ständig Krankheiten und so. Ich glaube, dass Achtsamkeit wirklich ein ganz großer Schlüssel ist beim Thema Lebensqualität und Genuss und Freude, ne, und die Zeit mit den Kindern zu genießen. Deswegen ist vielleicht so ein kleiner Impuls. Also es gibt eine Übung, die heißt 5-4-3-2-1. Fünf Dinge, die ich sehe, fünf Dinge, die ich höre, fünf Dinge, die ich spüre. Und dann nenne ich, ne, innerlich für mich so vielleicht vier Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, vier Dinge, die ich spüre. Also mal als Beispiel, ne, ich sehe das Kissen, ich sehe die Tür, ich sehe mein Kind, das hier auf dem Teppich vor mir spielt. Ich sehe das schmutzige Geschirr in der Küche, ja, ohne Wertung, einfach nur, ja, was sehe ich, was höre ich? Ich höre mein Kind, das summt, ja, ich höre die Vögel, die draußen zwitschern, so. Also es geht darum, quasi die Sinneskanäle anzuzapfen und zu gucken, was nehme ich denn wahr, um auch aus dem Kopf rauszukommen, ja, also um so einen Grübel- und Gedankenstoff zu haben, weil manchmal sitze ich ja vielleicht da mit dem Kind und puzzle, aber ich bin gedanklich eigentlich schon wieder bei meiner To-Do-Liste oder überlege, was ich als nächstes machen muss und Kindergeburtstag noch, Kinder einladen und hier, das muss ich noch für die Schule besorgen und so weiter, also ich bin ja gar nicht präsent in dem Moment. Und wenn wir über Stress reden, ist das natürlich ein riesengroßer Stressfaktor, ne? Das bedingt sich gegenseitig. Wenn ich Stress habe und viel zu tun habe, bin ich gedanklich ständig irgendwo anders, weil ich wieder alles im Blick haben muss und planen muss, was als nächstes kommt. Und gleichzeitig stresst mich das natürlich auch wahnsinnig, dass ich nicht hier im Moment bin und hier nicht gerade einfach nur mit dem Kind sitze und puzzle. Und ich sehe, ne, die Bilder, die da liegen und ich sehe, weiß ich nicht, die kleine weiche Hand von meinem Kind und ich höre, ne, das Lachen und bin wirklich in dem Moment und bei dem Kind, was ja auch absolutes Muss ist, um eine Situation oder um die Zeit mit den Kindern zu genießen. Und das ist gerne was ich noch einmal mitgeben würde. Ob man das jetzt so innerlich zählt, ne? Also ich sehe jetzt fünf Dinge und ich höre fünf Dinge, ich spüre fünf Dinge, weiß ich nicht, das Kissen, auf dem ich sitze oder die Sonne auf der Haut. Oder ob ich einfach nur ohne Zählen mal wirklich sage, ne, Moment, jetzt bin ich gerade wieder gedanklich woanders, ne? Jetzt habe ich gerade wieder überlegt, was ich gleich noch alles einkaufen muss. Wieder mit der Aufmerksamkeit zurückkommen. Was sehe ich? Wo bin ich gerade? Was macht mein Kind? Was höre ich? Ne? Immer wieder die Aufmerksamkeit sozusagen zurückholen. Und das kann man natürlich auch üben. Es gibt ja ganz viele Achtsamkeitsübungen, Meditations-Apps. Ne? Das heißt, wer da offen für ist, kann sowas natürlich üben, damit man es im Alltag auch nochmal besser mitkriegt, ja, dass man schon wieder irgendwo anders ist, aber halt nicht in dem Moment beim Kind zum Beispiel.
Schön, danke. Ich weiß nämlich genau, was du meinst, diese Ambivalenz aus ich möchte genießen, aber bin im Kopf woanders, und dann kickt bei mir auch ganz schnell immer diese Schuld, dass ich mich dann selbst wieder innerlich verurteile und jetzt schaffst du es wieder nicht. Das finde ich auch noch mit das Anstrengendste daran. Und dann am Ende des Tages zu merken, ja, ich wollte doch den Tag mehr genießen oder ja, schöner beim Kind sein und bin doch wieder nicht anwesend gewesen, so richtig. Ja, ich weiß genau, wovon du sprichst.
Da würde ich dir zum Beispiel so eine Grübelzeit empfehlen, ne? Also, dass du wirklich so eine Grübelzeit festlegst mal am Tag. Also, man nennt es jetzt Grübelzeit, man kann auch Planungszeit oder To-Do-Liste.
Die findet aktuell abends im Bett bei mir statt, was nicht förderlich ist, wenn ich dann mal schlafen könnte.
Da kannst du dann Atemübungen im Bett machen. Aber dass du das zeitlich ein bisschen vorverlegst, also dass auf jeden Fall noch Puffer ist, bevor du schlafen gehst, damit du die Sachen nicht alle noch im Kopf hast. Du kannst es auch vormittags machen. Also es kommt ja auch darauf an, wer hat gerade welchen Alltag. Ja, bist du zu Hause, bist in der Kita, dann würde ich es natürlich vormittags machen. Also sprich, eine Viertelstunde oder so, also am besten auch wirklich einen Wecker stellen, sich da hinsetzen. Wer ein Listentyp ist, macht es halt mit einer Liste, ne, mit einem Stift und einem Papier und schreibt wirklich mal auf, okay, woran muss ich denken, was ist jetzt wichtig und so weiter. Und dann wirklich auch jeden Tag quasi diese Grübelzeit oder Planungszeit oder so, um dann den Kopf im besten Fall ein bisschen freier zu haben natürlich, wenn wir die Zeit mit dem Kind verbringen. Weil man ja auch weiß, ich hatte diese Zeit schon oder ich habe diese Zeit gleich noch. Ne? Ich werde das, es wird mir nichts untergehen, ich habe alles im Griff, ja. Aber es ist nicht jetzt die Zeit. Jetzt ist die Zeit mit dem Kind. Ja?
Richtig gut. Das werde ich ausprobieren. Das kannte ich auch noch nicht.
Gerne.
Vielen Dank.
Gerne.
Okay, ich danke dir. Und ich hoffe, euch draußen hat es auch so gut gefallen wie mir. Lasst uns gerne eine Bewertung da, wo auch immer ihr uns gehört habt. Und schreibt uns eine Nachricht oder auch bei Ann-Kathrin auf dem Instagram. Sie hat auch einen sehr schönen Insta-Kanal, inspirier.mich, glaube ich. Ja, da sind auch schöne Alltagssituationen zu sehen und auch mal Bilder von unaufgeräumten zu Hause. Finde ich auch sehr schön. Okay, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.